Die Zeit ist erfüllt, sagt Jesus, als er in diese Welt eintrat. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Das heißt für uns, dass diese Heilszeit, die letzte Heilszeit mit Jesu kommen, einen Höhepunkt erreichen durfte. Und wir haben das große Vorrecht, ihr Lieben, und das muss man, wenn man ein bisschen sich in der Bibel, mit der Bibel beschäftigt und in der Bibel liest, wir haben ein großes Vorrecht, dass wir in der Zeit des Heiligen Geistes Gemeinde Jesu Christi sein dürfen und unsere Nachfolge leben. Wir haben ein großes Vorrecht, dass wir nicht nur das Alte Testament vorfinden und darin forschen dürfen und wachsen dürfen im Glauben, sondern auch das Neue Testament. Was für ein Vorrecht, was für ein Geschenk. Wir müssen sie natürlich aufschlagen, diese Bibel. Und es lohnt sich, ich merke das immer mehr, es lohnt sich, Texte immer wieder zu lesen, weil es kommen Nuancen dazu, die man, wenn man schnell drüber liest, ganz schnell hinten runterfallen, obwohl Gott eigentlich mir etwas sagen möchte. So ein Abschnitt im Neuen Testament ist unter anderem Markus, das Markus-Evangelium, ein ganz spannendes Evangelium, hat nur 16 Kapitel. Das ist das kürzeste Evangelium. Bei den vier Evangelien ist es das kürzeste Evangelium. Also mit 16 Kapiteln, zack, hast du mannigfach die kraftvolle Geschichte Gottes in Jesus Christus, wenn du das liest. Wir sind aber heute in Kapitel 2 und Kapitel 2 ist eine besondere Situation, in der Jesus unterwegs ist und er ist einem Haus zu Gast. Ich lese bis Vers 13. Und nach etlichen Tagen ging er, nämlich Jesus, wieder nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündete ihnen das Wort. Bis hierhin erst einmal. In welchem Haus hat Jesus Einlass bekommen? Das ist doch eine Frage. Wer hat ihm gesagt, Jesus, meine Tür, sprich mein Leben, steht dir offen? Könnt ihr euch an die letzte Predigt erinnern am letzten Sonntag? Der Heilige Geist möchte Raum greifen in uns. Die Frage ist, wie weit machen wir unsere Tür, unsere Herzenstür auf, dass er mehr Raum bekommt? Hier ist es ein wirkliches Haus, natürlich etwas anders gebaut als unsere Häuser, mit einem Flachdach, meistens an der Seite eine Treppe hochgehend. Und wer hat eingeladen? Was meint ihr, wem gehört das Haus? Oh, ihr Lieben, das lüften wir heute. Habt ihr euch vielleicht nie darüber Gedanken gemacht? Ich nicht. Ich habe mir nie Gedanken gemacht, wem gehört eigentlich das Haus? Hand aufs Herz, geht es dir auch so? Und das steht doch tatsächlich da in Vers 29 im ersten Kapitel. Und sogleich verließen sie die Synagoge und gingen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Simon Petrus. Das Geheimnis ist gelüftet. Der später erlaubt, dass sein Dach geöffnet wird. Sind die Brüder Andreas und Simon Petrus. In dem Haus ist er zu Gast. Er ist willkommen. Und die Situation ist da, wo Jesus ist, dass die Menschen merken, von ihm geht Vollmacht aus. Er lehrt in Vollmacht. Er lehrt in Kraft. Und er heilt und befreit. Deswegen sind die Leute gekommen. Deswegen sind die Leute so zahlreich gekommen. Deswegen ist kurz davor es so gewesen, dass er sich zurückziehen musste förmlich, dass er einen stillen Ort aufsuchen musste, um wieder Kraft zu tanken. Denn sie brachten ihm am Abend, so steht es im Markus-Evangelium, alle Kranken, Besessenen, Dämonisierten. Sie brachten sie, diese Personen, zu Jesus. Das ist ein ganz wichtiges Tun. Es geht also nicht darum, dass sie die Leute zu sich nach Hause einladen und sagen, wir wollen eine schöne Zeit verbringen oder ich bin bereit, dich zu pflegen, sondern sie wussten, wir können gar nicht anders, als die Menschen zu Jesus zu bringen. Dein Kommen heute Morgen ist von dir natürlich eine Entscheidung gewesen, dass du dich auf den Weg gemacht hast. Aber ich glaube auch, dass dich die Liebe Jesu gezogen hat, ob du das so abrufen kannst oder nicht. Ich glaube, dass Gott bewusst wollte, dass du heute Morgen, dass wir heute Morgen hier Gemeinschaft haben und dass du ihm nicht egal bist, dass du ihm nicht egal bist, dass keiner von uns ihm egal ist. Und diese Masse von Leuten, die haben nun mal in diesem Haus keinen Platz. Das bedeutet, Simon Petrus hatte nicht ein großes Haus. Es war, denke ich, ein Einzimmerhaus, vielleicht mit einem kleinen Nebenraum, maximal zwei kleinen Nebenräumen. Die Leute sind da und sie sind gespannt, denn er verkündete ihnen das Wort. Christus Jesus ist immer der, der das Handeln und das Sprechen in Harmonie bringt und authentisch bleibt. Sein Reden, die frohe Botschaft vom Evangelium, die frohe Botschaft von Rettung ist ihm unfassbar wichtig. Im Markus-Evangelium kurz davor sagt er das ja, als Johannes ins Gefängnis geworfen wurde, dass er dann sagt, was sagt er? Die Zeit ist erfüllt, Kapitel 1, Vers 15, und das Reich Gottes ist nahe. Und jetzt kommt es, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wenn Jesus das Wort weitergibt, die frohe Botschaft, dann hat es von seiner Perspektive immer das Ziel der Rettung, immer das Ziel der Befreiung. Da, wo Jesus ist, ist Rettung, Befreiung und Annahme, Liebe bleibend in Ewigkeit. Da, wo er ist, ist Licht. Da, wo er ist, müssen die Dämonen wanken. Und ich sage es bewusst, so wie in Markus Evangelium das auch davor beschrieben wird, dass selbst da, wo jemand schreit in der Synagoge und als erster Dämonisierter sozusagen sagt, ich weiß, wer du bist der Höchste. Du bist der, der gesandt ist. Du bist der Heilige Gottes. Selbst da zeigt er seine Vollmacht und spricht in Vollmacht das Wort, aber auch die Weisung. Wenn Christus zugegen ist, dann ist die Kraft Gottes zugegen. Auch heute, hier heute Morgen, ich bin davon überzeugt, dass im Heiligen Geist Christus zugegen ist. Und wenn er spricht, dann geschieht etwas. Dann geschieht Bewegung in meinem Herzen. Dann merke ich den Unterschied zu all dem anderen, was dir so gesagt wird, was mir so gesagt wird. Dann merke ich, hier spricht der, der Himmel und Erde gemacht hat. Der, der Ewige ist. Und dieser Ewige, der alle Macht hat, allmächtig ist, ist herabgekommen und ist heute Morgen auch hier im Heiligen Geist, vertritt uns gleichzeitig beim Vater und sagt, alles für dich, auf dass es dir wohl geht, auf dass du Befreiung annimmst. Und dazu braucht es aber dein Ja, weil der Heilige Geist ein Geist ist, der sanft weht, der sanft spricht, der geduldig ist, der darauf wartet, dass da ein Ja über deine Lippen kommt und du sagst, ja, Herr, ich möchte mich von allem anderen abwenden, was mich gebunden hat, was mich gefangen genommen hat. Ich möchte Ja sagen zu dir. Das ist das, was er verkündet. Er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten, ich bin in Vers 3, Kapitel 2 des Markus-Evangeliums, und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von vier Leuten getragen wurde. Das ist doch wieder mal ein Knaller. Da sitze ich doch bei der Vorbereitung für diese Predigt, und mir fällt es fast wie Schuppen aus den Haaren. Es sind nicht nur vier. Es sind nicht nur vier. Ich habe mich immer fokussiert auf diese vier Träger. Und etliche kamen zu mir und brachten einen Gelähmten. Das ist also eine Gemeinschaft von Menschen, die sicherlich vier starke Frauen oder starke Männer unter sich hatten. Und diese vier haben gehört von diesem Christus, von diesem Heiland, von dem, der gesund macht, Leib, Seele und Geist. Und diese Gruppe, das ist schon eine starke Geschichte, stelle ich mir genauso vor. Jetzt ist für mich auch eine Antwort klar, dass die durch diese Masse gekommen sind. Die waren fokussiert in einer Entscheidung in ihrem Herzen. Dieser Gelähmte braucht Jesus. Dieser Mann braucht Jesus. Sie sind sich eins geworden. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen einem faulen Kompromiss und einem richtigen Einssein? Einssein ist das Geheimnis, wenn jeder für sich die Entscheidung trifft, ich fokussiere mein Leben auf Jesus. Ich fokussiere meine Rettung auf Jesus. Ich fokussiere das, was ich brauche an Anerkennung und Auferbauung, an Würde, das bekomme ich von Jesus. Das, was mich vielleicht unansehnlich gemacht hat, ich schaue auf Jesus und er schaut mich an und er gibt mir Ansehen. Darin sind sie sich eins geworden. Bei all dem, was sie noch nicht verstanden haben, noch nicht erkannt haben. Darin sind sie sich eins geworden. Die Person braucht Jesus, so wie wir ihn auch brauchen. Aber er kann nicht selbst dorthin gehen. Er ist gelähmt. Und da sind vier, die sagen, ich pack an. Nochmal anders. Es ist schon was anderes, wenn du den, der nicht laufen kann, trägst. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Vielleicht bei einem Kind, da fällt es einem nicht so schwer, weil es so leicht ist. Und man freut sich. Aber man ist dichter dran. Jesus möchte, dass wir dichter dran sind an den Menschen, die er erwartet. Aber was ist da noch drin in diesem Einssein dieser Gruppe? Es ist Glaube. Es ist die feste Überzeugung, dass Jesus wirklich der Retter ist. Es ist Glaube, was sie zusammenschweißt und was sie gehen lässt. Ich war neulich auf einer Beerdigung und da wurde der Sarg von den Söhnen getragen, von dem Schwiegersohn und noch von zwei Neffen. Ich habe danach mit ihnen gesprochen. Und jeder hat mir gesagt, es ist was ganz anderes, ob du hinter einem Sarg hergehst oder ob du einen Sarg trägst. Wenn du weißt, dass der Mensch, der da drin liegt, besser gesagt nur noch seine Hülle, sind wir fest von überzeugt, dass es dein Vater war. Diese Zeit braucht Menschen. Unsere Zeit braucht Menschen, die nicht mit den anderen zusammen das Schlechte und immerwährend Schlechtere beschreiben und darin sich aufhalten und darin auch irre werden, wenn sie nicht aufpassen. Sondern wir brauchen Menschen, die verstanden haben, in Christus ist mein Halt. In Christus ist mein Sieg. In Christus ist meine Befreiung. Und mit Christus, zu Christus hin, kann ich so ein Träger werden. Das heißt, ich solidarisiere mich noch stärker mit der Person, die nicht gehen kann. Denke einen kleinen Moment jetzt nach, für dich selbst. Für wen könntest du im Moment beten, dass er zu Christus gebracht werden kann? Lass uns einen kurzen Moment innehalten und für eine Person beten. Vielleicht die du schon ganz lange bewegst, dass sie zu Christus findet. Lass uns einen kurzen Moment im stillen Gebet verweilen. Kurze Zeit. Amen. Die Geschichte geht hier weiter. Also es kamen etliche zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von vier Leuten getragen wurde, und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Es sind also Leute, die schon was drauf haben. Einmal so ein Dach abzunehmen und durchzubrechen, kann ja gefährlich sein für die, die da drunter sind, auch für dich, der du da oben drauf stehst. Vier Männer plus der Gelähmte haben ein bestimmtes Gewicht. Und wenn du dann anfängst, so ein Dach der damaligen Zeit aufzubrechen, ist da schon ein gewisses Gefahrenpotenzial im Spiel. Aber sie waren überzeugt, wir lassen uns nicht abhalten, auch nicht von vielen Menschen. Wir lassen uns nicht abhalten von Meinungen. Wir lassen uns nicht abhalten von welchen Gedanken auch immer. Nein, wir tun was, wir bauen dieses Ding sozusagen auf, wir brechen es auf. Kapernaum war übrigens ein Dorf, was sehr zentral lag und einen direkten Zugang zum See Genezareth hatte. Nur so für euch als kleine Wissenkenntnismöglichkeit, dass ihr das mal mitnehmt. 22 Kilometer lang ist der See Genezareth und 11 Kilometer breit. Und jetzt sind sie auf diesem Dach und vielleicht haben sie sogar einen Blick aufs Wasser. Und sie lassen die Matte mit dem Gelähmten zu Jesus runter und es passiert etwas Großartiges. Es passierte Folgendes. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es ist so unfassbar großartig, dass hier etwas viel Tieferes geschieht, als man es erwartet hat. Was hat der Gelähmte erwartet? Der Gelähmte hat erwartet, dass er körperlich wiederhergestellt wird, verständlicherweise. Wenn du in ein Krankenhaus fährst und hast du vor dir in den Finger geschnitten und das ist so tief, dass es tatsächlich genäht werden muss, dann gehst du mit einem bestimmten Ziel dahin und sagst, hier bin ich, Notaufnahme, das ist das Problem, mein Finger. Christus schaut tiefer. Christus, Jesus, weiß um eine tiefere Krankheit, die sich in meine Gedanken, in mein Tun, in mein Fühlen, in mein Wollen hineinfrisst. Wie ein Geschwür. Diese tiefere, diese viel tiefere Krankheit wird hier angegangen. Er spricht von der Sünde. Er sieht den Glauben derer, die ihn gebracht haben. Und er sieht natürlich auch die Hoffnung bei dem Gelähmten und auch seine Art von Glauben. Glaube ist ja so unterschiedlich. Jeder von uns hat anders vor 10, 15, 20 Jahren geglaubt als heute, weil Christus mit uns lebendig unterwegs ist. Das muss uns nicht ängstigen. Das muss uns eigentlich davon befreien, dass wir sagen, ach, ich bin jetzt eigentlich mit dem fertig. Nein, wir sind nie fertig, weil Gott nicht mit uns fertig ist. Weil er uns lehrt, weil er uns trainiert, weil er uns Glauben schenken will und auch Glaubenserfahrung. Der Gelähmte wird von seinen Sünden freigesprochen. Jesus vergibt die Schuld. In diesem Zusammenhang wird ja gleich etwas anderes noch geschehen. Aber ich will erstmal noch mal hier verweilen, einen kurzen Moment. Jesus geht tiefer. Er macht auch deutlich, dass sehr wohl auch eine körperliche Krankheit, eine seelische Krankheit mit etwas zu tun haben kann, was auch mit Sünde zu tun hat. Kein Automatismus. Das wäre schrecklich. Aber es gibt es auch. Es gibt Veränderungen im Leben in ein Krankheitsfeld hinein, auf Grundlage dessen, dass ich zu Gott Nein gesagt habe und mich selbst auf den Thron gesetzt habe und da entscheide, was geschieht und was erlaubt und was gemacht wird. Gott in seiner Barmherzigkeit lässt es zu, obwohl er dich und mich dann erwartet, wie der Vater, der seinen verlorenen Sohn erwartet, jeden Tag Ausschau hält, jeden Tag darauf wartet, dass er zurückkommt. Es gibt etwas, was einen krank machen kann und jeder von uns weiß, was ich meine, weiß, was Sünde auswirft. Hier ist der da, der vergeben darf in Vollmacht. Der vergeben kann in Vollmacht. Der, der Vergebende ist, der Heiland der Welt. Und er wird immer an dem tiefsten Punkt mit dir die Fragen bewegen und dir Fragen beantworten und in dein Leben hineinwirken, wie er das meint, dass du es brauchst. Darauf kannst du dich verlassen. Darauf kannst du dich verlassen. Dass er hineinspricht in dein Leben, in mein Leben, so wie er es weiß, dass es gut für mein Leben ist. Und in dem Fall vor aller Leute, hören für alle, du bist frei von Schuld. Wisst ihr, was das auswirft? Jeder von uns weiß, wenn man Schuld auf sich geladen hat, wie ein das lähmen kann, wie ein das förmlich zum Schweigen bringt, die Freude nimmt. Man weglaufen will und viele auch dann weglaufen. Christus sagt, du bist frei davon. Denn ich werde, und das wissen wir aus dem Neuen Testament, ich werde für dich ans Kreuz gehen. Ich werde für dich diesen Tod, den du eigentlich verdient hast, den ich verdient habe, den werde ich für dich sterben. und ich werde dir deine Schuld vergeben. Und hier passiert etwas, was dann ein weiteres aufzeigt. Da, wo Christus ist, da ist nicht weit auch die Mannschaft, die ihn zurückhalten will, die ihn in Gefügigkeit halten will, die bestimmen will, wie er, wenn überhaupt, sein darf. Er sagt also, dir sind deine Sünden vergeben. Und da saßen, ich bin in Vers 6, aber dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihren Herzen, was redet dieser solche Lästerung? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Und zugleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen, warum denkt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher. Damit ihr aber wisset, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, sodass sie alle erstaunten. Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Es gibt die Möglichkeit, obwohl wir in der Bibel, im Neuen Testament, vieles davon lesen, dass Heilungswunder geschehen als Zeichen. Nicht wenige, die doch meinen, diese Zeit liegt hinter uns. Auch manch einer, der dem Heiligen Geist gar nicht den Raum gibt, der eigentlich den Heiligen Geist bekommen soll und bekommen muss, damit wir weiter wachsen im Glauben. Es gibt ein kritisch Werden dem Wort Gottes und dem Handeln Gottes gegenüber, wo ich heute auch gefragt bin, ich selber, bin ich jemand, der das Gute, was Gott tut, mit feiert? Oder bin ich jemand, der vielleicht sogar distanziert draufschaut und sagt, nö, das will ich jetzt gar nicht so. Und dann findest du irgendeine Stelle, die vielleicht das unterstreicht. Oder dann fällt dir irgendwas ein über die Person. Aber wenn Gott Gutes im Leben eines anderen tun will, wenn Christus, der Herr, etwas tun will im Leben eines anderen, einer anderen, dann habe ich eine Möglichkeit, die Möglichkeit zu staunen, es hochzuhalten und mit dem gesund gewordenen es zu feiern. Und ich glaube, darin können wir noch ein ganzes Stück nachlegen. Ich glaube, die Wunder, die wir erleben, das Versorgtsein, das Immerwährende, wo wir sagen, hier hat der Herr in mein Leben gesprochen, das dürfen wir mit einer anderen Fröhlichkeit Gott gegenüber ausdrücken. Und das wird sichtbar vor anderen. Denn interessanterweise wird plötzlich die Menschenmenge geht auseinander und lässt den Gelähmten, so stelle ich mir das vor, sie sehen das Wunder, sie sehen die Freude in diesem Menschen und werden von dieser Freude angesteckt. Ich wünsche uns, dass wir so eine Gemeinde sind, dass wir über die Wunder, die Gott tut, die Wunder, die Gott wirkt, das Wunder, dass du heute und ich heute Morgen hier sind und wir sagen dürfen, Halleluja, der Herr hat mich befreit, der Herr hat mir vergeben. Der hat mir eine Stimme geschenkt, dass ich ihn loben darf. Der Herr hat mir Kraft gegeben, auch da, wo ich es gar nicht fühle, ihn trotzdem zu sagen, wer er ist. Er ist der Ewige. Dass wir darin stärker wachsen, am inneren Menschen. Und dass das so stark rauskommt, dass den Menschen, denen wir begegnen, sagen, was ist mit dir anders? Bei dir ist was anders und ihr kennt sowas. Bei dir ist was anders. Was ist bei dir anders? Und dass du dann sagen kannst, ich kenne einen, der hat mich erlöst. Ich kenne einen, der hat mich befreit. Und ich kenne einen, der lädt mich zur Freude ein. Und es wird ein Fest sein, was kein Ende kennt. Er kommt wieder, denn er ist ja auferstanden. Er vertritt uns beim Vater und kommt wieder. Die, die sich dagegen entschieden haben, und Jesus lädt sie ja förmlich ein durch das Wunder, dass die Pharisäer doch nochmal ihr Urteil, was sie schnell abrufen konnten, weil sie alttestamentliche Schrift für sich sofort abrufen konnten, weil es Gelehrte waren. Sie haben das Geheimnis des Heiligen Geistes und der neuen Zeit nicht erkannt. Und ich lade uns ein, dass wir das bei uns entlarven, wo ich in der Gefahr stehe, ein wie auch gearteter Pharisäer zu werden. Da brauchen wir einander, dass wir sagen, hey, in Christus ist mein ganzer Halt. Amen.